DL Teilhabeforum. Das Forum für Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel.
Herzlich willkommen zum Teilhabeforum. Rena, willst du?
Ja, ich mache ja schon. Ja. Schön, dass ihr heute dabei seid und mit uns das Thema erbschaftsbezogenes Fundraising euch anschaut. Und zwar versteht man erstmal allgemein unter Fundraising den Prozess der Sammlung freiwilliger Geldspenden oder anderer Ressourcen, der von Vereinen oder anderen Organisationen getätigt wird. Aber bevor überhaupt dieser Prozess eingeleitet werden kann, dass jemand überhaupt was spendet, steht erstmal das Geben im Vordergrund, bevor man etwas nehmen kann. Und dort gibt es drei wichtige Säulen, die es zu beachten gilt. Und was das für Säulen sind und wie die aufgebaut sind und deren Inhalte, das wird uns jetzt Hans-Jörg auseinandersetzen. Ja, wir sind gespannt. Dann übergebe ich jetzt erstmal einfach das Wort.
Ja, und im Titel kommt auch noch vor barrierefrei, weil es heißt erbschaftsbezogenes Fundraising barrierefrei. Ja, vorab vielleicht, ja, wie sind wir überhaupt dazu gekommen zu diesem Thema Fundraising? Das ist so entstanden, dass wir ab 2004 haben wir angefangen, sogenannte Fachanwendungen zu entwickeln. Das kam deswegen, weil wir immer Anwendungen geskriptet haben. Also wir haben die für Screenreader angepasst. Und diese Anpassungsarbeiten, das wisst ihr ja, die sind halt suboptimal, weil wenn sich die Software ändert, dann brechen die Skripts oft weg. Man muss nochmal skripten. Das heißt, das ist im Prinzip eine Abhängigkeit, die man da als blinder Mensch hat. Und wir hatten gesagt, ja, dann lass uns doch Fachanwendungen machen, die einfach von innen her a. barrierefrei sind und b. noch Optimierungen für blinde Menschen enthalten, sodass man als blinder Mensch eben sehr, sehr schnell und einfach arbeiten kann. Also so kam das Ganze. Und wir hatten ein System, DL Kontaktmanager. Das ist ein System, mit dem wir unsere ganze Firma verwalten. Auch andere verwalten damit ihre komplette Firma. Der Marco Retzlaff zum Beispiel. Das System wird aber auch bei Behörden eingesetzt für Projektverwaltung und so weiter. Also Kontaktmanager ist ein CRM-System, Customer Relationship Management. Man kann also alle Kundenbeziehungen verwalten, aber auch Artikel, Angebote, Termine, Dokumente, Lagerverwaltung und so weiter. Und dann fragte irgendjemand, ja, wir haben Schwierigkeiten mit der Vereinsverwaltung, könnt ihr da nicht eine Mitgliederverwaltung einbauen? Und weil unser System modular ist, wie so ein Lego-System, haben wir dann irgendwann eine Mitgliederverwaltung eingebaut. Das war auch nicht sehr schwierig, weil die ganzen Voraussetzungen waren ja schon da. Und seitdem gibt es halt dann eben auch die Fachanwendung DL Verein. Also so kamen wir dazu. Inhaltlich geht es jetzt los und zwar vielleicht erstmal, was ist überhaupt erbschaftsbezogenes Fundraising? Also wenn man Fundraising macht, dann kann man Leute anmailen oder Anzeigen schalten oder auf Social Media werben, so nach dem Motto, spendet, wir sind ein Verein, wir kümmern uns um Tiere, wir kümmern uns um Kinder in der Ukraine, wir kümmern uns um dies, um jenes, wir sind ein Blindenverband, spendet, dann kann man so allgemein Spenden einsammeln oder man kann sagen, wir haben ein bestimmtes Projekt, dann kann man dafür versuchen zu werben. Das ist so das normale Fundraising. Und dann gibt es das erbschaftsbezogene Fundraising. Beim erbschaftsbezogenen Fundraising, da zielt man darauf ab, Leute dazu zu motivieren, also Leute, die Vermögen haben, meinetwegen ein paar Häuser oder was auch immer. Man versucht, die zu motivieren, ihr Vermögen oder einen Teil ihres Vermögens an einen Verein zu vererben. Und das ist, wie man sich leicht vorstellen kann, nicht unbedingt langwieriger, aber ein etwas längerer Prozess. Das geht nicht so, ja, komm, vererb mir deine Villa auf Ibiza. Nee, so geht das nicht. Man
steckt
muss
viel Überzeugungsarbeit drin, um das dann
ja,
zu machen.
Dir wird das gelingen, aber ich rede.
Ja, ich fange morgen an.
Ich rede ja jetzt von von normalsterblichen Menschen. Das ist ein Vorgang, in dem Vertrauen hergestellt werden muss. Und vor dem Nehmen ist immer das Geben. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Das ist nicht so, dass man denkt, ja, ich gehe jetzt an ein paar Leute ran, die Geld haben, und dann werden die mir schon drei Häuser vererben. Man muss vorher immer geben. Das ist ganz entscheidend. Und jetzt ist halt die Frage, was muss man geben? Und ich behaupte, es geht um drei Punkte, die ich auch heute behandle. Das erste ist, der Mensch, der potenziell irgendwas vererbt oder Erblasser oder Erblasserinnen genannt, dieser Mensch muss wissen, dass die Arbeit, die der Verein macht, dass diese Arbeit gesellschaftlich sehr sinnvoll ist und sozial sehr sinnvoll ist. Also sonst gibt es keinen Grund eigentlich, einem Verein irgendwas zu vererben. Vielleicht hat jemand mitbekommen, ja, in meiner Nachbarschaft ist jemand erblindet und dieser Mensch ist dann zum Verein gegangen, zum Beispiel zum ABSV in Berlin oder zum BSVH in Hamburg und so weiter. Und der Verein hat beraten, geholfen, unterstützt und so weiter, weil diese Situation, also für sehende Menschen zu hören, da ist jemand erblindet, das ist oft so, oh, um Gottes Willen, der ist erblindet. Jetzt für unser einen, die wir halt blind sind oder halt über die Jahre blind geworden sind oder fast blind geworden sind, wie ich, ist das eigentlich ohne Schrecken, will ich mal sagen. Das ist einfach eine Tatsache. Man hat sich angepasst, man hat Hilfsmittel, man hat alle möglichen Prozesse entwickelt, wie man mit verschiedenen Sachen zurechtkommt. Aber für Sehende ist das oft so, um Gottes Willen, ja, da ist ja mal in der Nachbarschaft jemand erblindet. So, wenn man jetzt aber mitbekommt, da ist eine ältere Dame, ein älterer Herr erblindet und die sind halt zum Verein gegangen. Der Verein hat die beraten und das Ganze sogar noch kostenlos und so weiter. Dann entsteht schon mal so eine emotionale Beziehung zu diesem Konstrukt Verein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Der potenzielle Erblasser muss wissen, dass der Verein wirtschaftlich gut geführt wird. Also es muss ganz offensichtlich werden, dass der Verein mit Ressourcen umgehen kann. Ressourcen, was ist das? Das ist nicht nur Geld, das ist auch Zeit, das ist Menschen, das sind Gegenstände und so weiter. Also wenn man zu einem Verein geht und der Verein ist in einer alten Holzhütte und der Wind pfeift durch die Bretter und es regnet durchs Dach, dann wird jeder den Eindruck bekommen, okay, also denen geht es nicht sehr gut. Möglicherweise wissen die gar nicht, wie man mit Geld umgeht. Das ist so, so eine implizite Vermutung. Oder wenn sich die Geschäftsführerin im Bentley herumfahren lässt, dann wird auch jeder normale Mensch sagen, oh, das muss aber nicht sein. Da wird mit Geld nicht gut umgegangen. Also, zweiter Punkt ist die Wirtschaftlichkeit. Und der dritte Punkt ist, im Verein müssen blinde Menschen arbeiten und in Erscheinung treten. Also nicht nur als Bittsteller oder irgendwas, sondern die müssen da, man muss halt merken, okay, da arbeiten welche. Also mir fällt jetzt beim ABSV zum Beispiel der Ante Steinmetz ein, der dort IT macht. Der neue Geschäftsführer ist blind. Das sind etliche blinde Menschen im, glaube ich, fast alles nur Frauen oder überhaupt, also beim ABSV momentan nur Frauen im Vorstand, etliche davon blind. Also das ist halt etwas, was Eindruck macht, was überzeugt. Und da würde ich auch sagen, das ist eine Bedingung, ohne die geht's nicht.
Also das ergibt ja auch schon Sinn, wenn man überlegt, dass man selbst ja auch am besten für seine eigenen Bedürfnisse einstehen kann und nicht über die eigenen Köpfe hinweg was entschieden wird und am Ende dann festgestellt werden muss, ach, war nett gemeint, funktioniert aber so auch eigentlich gar nicht.
Ja, jetzt greife ich den ersten Punkt an, also diese gesellschaftliche Funktion, also dass das sinnvoll sein muss. Viele Menschen die leiden im Alter Sehverlust. Und man passt sich an und so, aber ab einem gewissen Punkt ist das so erheblich, dass viele in die sogenannte Hilflosigkeit abrutschen. Also wenn man vieles einfach nicht mehr kann, kann die Post nicht mehr lesen, man grüßt die Nachbarn nicht, weil man sie nicht erkennt, man wird nicht mehr zurückgegrüßt, weil das ist einfach, die Leute denken dann, okay, die ist hochnäsig oder weiß nicht was. Also die ganzen Begleiterscheinungen. Wenn dann noch dazu kommt, dass die eigenen Kinder vielleicht, wie das heute so üblich ist, verstreut wohnen. Also man hat einfach, ja, und vielleicht auch die Gefahr der Vereinsamung entsteht, dann ist das natürlich eine ganz enorm gute Sache, zu merken, dass da ein Verein ist, wo man hingehen kann und also wie so ein erster Anlaufpunkt, und der Verein hat kompetente Beratung für alle möglichen Bereiche. Also man kriegt meinetwegen Informationen über meinetwegen persönliche Beratung, habe ich hier stehen.
Hilfsmittel auch, was man für den Alltag gebrauchen kann, oder wie kann ich vielleicht Tee eingießen, ohne mir das heiße Wasser über alle Finger zu kippen? Also wirklich auch lebensrettend, hätte ich fast gesagt, aber lebenspraktische Tricks, die einem auch dann im Zweifel vielleicht ein bisschen die Scheu davor nehmen, seinen gewohnten Alltag wieder aufzugreifen.
Ja. Dann Nutzung zu Smartphones, wie wir das ja auch viele machen. Thema Kochen, du hast eben gesagt, Flüssigkeiten einfüllen, einkaufen, wie kaufe ich ein? Infos zu sprechenden Uhren und dergleichen. Ne? Also das ist halt eine enorme Hilfe, wenn man sowas bekommen kann. Dann, wenn man mitbekommt, dass ein Verein zum Beispiel medizinische Informationen organisiert. Also das ist ja so, dass manche Vereine Augenärztinnen und Augenärzte einladen. Das kommt immer wieder. Finde ich super. Da kriegt man zum Beispiel zu bestimmten, meinetwegen altersbedingter Makuladegeneration, was gibt es überhaupt für Behandlungsmöglichkeiten, optogenetische Sachen oder Implantate oder was auch immer. Informationen zu Prävention, was kann man machen, um Krankheiten zu vermeiden. Heilung und Forschung finde ich auch immer für mich sehr spannend. Und dann eben der Punkt Interessenvertretung gegenüber Kommunen oder zum Beispiel, wenn man mitbekommt, ein Verein kümmert sich um die Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden oder um die Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich, also auf Straßen und so weiter, öffentliche Personennahverkehr und. Digitale Barrierefreiheit, also wenn man mitbekommt, ja, ein Verein, der macht das. Das sind alles Sachen, die deutlich machen, dass der Verein gesellschaftlich sehr, sehr sinnvoll unterwegs ist. Und wenn man jetzt als Verein diese Sachen macht, und das ist alles noch subsumiert unter dem Begriff geben, man muss wirklich was geben. Wenn man das macht, dann kommt es eben darauf an, dass man das eben auch kommuniziert an Selbstbetroffene, aber nicht nur das, sondern eben einfach generell in der Öffentlichkeit. Und das ist halt eben die Öffentlichkeitsarbeit, die Sinn macht. Weil zum Beispiel, wenn man in der Öffentlichkeitsarbeit vermittelt, wie toll ist das, du erblindest und es gibt eine Stelle, du kannst hingehen, du bekommst Rat und Hilfe.
Ja, oder auch, du kannst dich vernetzen mit anderen Betroffenen, die die gleiche Erkrankung haben oder gerade in die Situation gekommen sind, wie du selber. Ist dann ja auch Mutmacher. Man weiß, okay, ich bin gar nicht so alleine eigentlich, wie ich tatsächlich gedacht hätte. In den Modus kommt man im Zweifel ja auch, wenn es ganz schlecht läuft.
Ja, das ist dieser, also zu merken, es gibt andere, denen geht es ähnlich, und wie haben die Situation gemeistert oder wie organisieren die sich? Na, das ist Und wie toll ist es, wenn ein Verein Aktivitäten organisiert, also wo dann gemeinsame Interessen zusammenkommen, also ob das jetzt Kultur oder Sport oder Kartenspielen oder Technik oder Politik, was auch immer. Also wenn ein Verein das organisiert, wie toll ist das, wenn ein Verein das schafft und mit dieser Message halt nach außen geht und nach dem Motto, man macht was Gutes und man kommuniziert das eben auch nach außen. Und es kommt dann hinzu, dass man es auch schafft, Leute in die Position zu bringen, dass sie auch selbst was beitragen können. Also die müssen dann nicht immer nur die Konsumenten sein, nach dem Motto, was kann ich, welche Tricks und Tipps gibt es, sondern das sind ja oft Menschen, die ja in ihrem Leben in irgendeinem Bereich gearbeitet haben, Kompetenzen haben und die können ja dann tatsächlich auch Beiträge bringen. Also mir fällt immer wieder ein, der ISCB, das ist jetzt kein Verein im Sinne eines Blindenvereins, aber da ist genau dieses Prinzip verwirklicht, dass Leute, die meinetwegen ihr Leben lang in der IT gearbeitet haben, eben in ihrem Ruhestand super gerne andere Leute unterstützen, sich auf deren Rechner draufschalten, Tipps geben und, und. Also wunderbare Sachen. Wie toll ist es, wenn ein Verein sowas sogar in der Region macht? Also wenn ich jetzt an größere Städte denke, jetzt hier bei uns in Marburg, wo wir auf dem Dorf leben. Ja, hier laufen die Schafe über die Kreuzungen, ne? Aber wie toll ist das in einer großen Stadt wie in Berlin zum Beispiel, wenn es die verschiedenen Bezirksgruppen gibt und da werden halt Treffen organisiert. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie toll ist es, wenn ein Verein es schafft, so ein soziales Netz aufzubauen, dezentral und die Leute vernetzen sich und fangen sich gegenseitig auf und so weiter. Also das hatte ich ja schon gesagt, das eben auch verbreiten, soziale Medien, Anzeigen, durchaus auch so kleine Kärtchen bei Augenärzten oder was auch immer. Also da kann man wirklich oder sollte man das volle Register der heutigen Möglichkeiten ziehen. Vielleicht irgendeine blaue Frage zwischendurch, dann kann ich mal durchatmen.
Ich habe eine Frage, Entschuldigung.
Ja, erzähl.
Oder eher eine kurze Anmerkung. Ich bin ja hier im NRW und wir sind hier im Oberbergischen Kreis. Und unser Verein, wo du zum Beispiel sagtest, der legt Flyer aus. Dachte mir so, wovon träumst du? Weil wir versuchen das schon seit 2015 und wir haben die bei Augenarztpraxen ausgelegt. Und also nicht wir, also mein Vorgänger. Und ja, wie viele haben sich bisher gemeldet? Keiner. Entweder interessiert es niemanden oder das wundert mich ein bisschen. Du bist sehr optimistisch, das ist ja auch in Ordnung. Vielleicht ist es in Marburg und Hessen und Co. ja besser. Aber hier in NRW sterben gerade die Vereine weg. Nur mal so als kleiner Einwurf, damit
ja,
auch mal
okay.
Klar ist, das ist jetzt hier nicht so schön.
Aber generell Vereine, ne? Jetzt nicht nur Blindenvereine.
Ja, 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 ja. Also ich bin ein Jungspund bei uns mit 29.
Ja. Ja gut, also in Marburg ist natürlich eine besondere Situation. Also ich erinnere mich hier an den Wolfgang Nöll, der hat eine Augenarztpraxis. Seine Frau war bei mir im Gitarrenkurs, die kannte ich privat und die sind da, der war da in der Frankfurter Straße und da war natürlich, da waren super viel Traffic. Also ich kann mich erinnern, da habe ich noch besser gesehen, bei ihm gab es alle möglichen Visitenkarten von weiß nicht wem.
Ja klar.
Also ich denke, man kann es machen. Ob das funktioniert, das ist sicherlich lokal unterschiedlich.
Ja, klar. Nicht aber so ist weil ich ein bisschen lachen musste und mir dachte, okay.
Ja gut, aber es ist letzten Endes auch eine Frage der Fantasie, ne? Wenn das eine nicht geht, muss halt das andere probieren.
Ja, klar. Okay, ich schalte mich wieder stumm, danke.
Nee, Andrea, hast du dann bemerkt?
Da würde ich gerne mal reingrätschen wollen. Das ist natürlich richtig, weil der Armin, ne? Also man hat ja gesagt, das ist schon wichtig.
Genau,
aber
ja.
Man darf aber nicht vergessen, jede Kleinigkeit hilft. Und wenn ich 15 Broschüren oder was auch immer bei M8 lege und ein Beutel oder ein, ich bin nicht, das ist doch schon ein Erfolg. Also man darf nicht aufgeben, ich damit sagen. Man muss ganz einfach immer wieder nerven, man muss die Leute darauf hinweisen, dazu ist unsere Struktur. Also ich weiß genau, was du meinst. Die Vereine haben überall Probleme, das ist völlig richtig. Aber wenn man sagt, es reagiert keiner, macht man auch nichts mehr, dann ist auch nichts mehr. Das ist einfach so. Das ist auch unsere Auffassung, die wir jetzt für uns erkannt haben. Und dann hast du noch vorhin gesagt, Jürgen, Hans-Jürgen, ne?
Hans-Jürgen.
Okay, Entschuldigung. Das ist ein bisschen off-topic, finde ich gar nicht. Das passt alles wunderbar so im Vorfeld. Da finde ich ja genau das Wichtige, um dorthin zu kommen, wo wir hin wollen am Ende mit dem Thema heute. Aber gut gemacht, muss ich echt sagen.
Andreas, du hattest so Dropouts, deswegen wiederhole ich, was du gesagt hast. Also du hast gesagt, tatsächlich, du kriegst es auch mit, Vereinsterben und. Aber man sollte einfach alles Mögliche versuchen. Und wenn man nur eine Person bekommt, dann ist das halt ein Erfolg. Also zum Beispiel, wenn man hingeht und man stellt sich auf den Markt oder irgendwo mit dem Stand, dann hast du ja direkten Kontakt zu den Leuten. Und es geht ja bei dem Verein jetzt auch nicht, also so ein, sag ich mal, ein kleiner Verein, da geht es ja nicht darum, dass der plötzlich 100 Mitglieder mehr hat. Aber es geht ja darum, speziell wir Betroffene, wir haben durchgemacht, was es bedeutet zu erblinden. Wir haben verschiedene Kompetenzen entwickelt und wir wollen das weitergeben, das Know-how. Wir wollen anderen Leuten helfen. Das ist ja genau dieser Gedanke bei den Vereinen. Und da denke ich auch, Armin, wenn das eine nicht geht, dann das andere probieren. Und letzten Endes, wenn es stagniert, dann gehört auch ein bisschen Fantasie dazu. Und jetzt, was die Rahmenbedingungen anbelangt, wir haben ja seit vielen Jahren auf den Dörfern wir haben ja das Geschäftssterben, die Kneipen sind gestorben und. Also etwas, was ich früher richtig genossen habe, wenn in einem kleineren Ort, in einem kleinen Städtchen, wenn da richtig Infrastruktur war.
Klar.
Das ist nun mal so. Aber ich war gerade gestern im Auto, wir waren mit den Hunden unterwegs und da meinte ich zu Janik, ja, wir waren auf der Amöneburg und da fragte er, war hier mal ein Geschäft? Und Amöneburg ist ja also so auf dem Vulkan obendrauf, ein kleines Städtchen, also richtig toll mit so einer Mauer außenrum. Mhm. Da früher gab es ein Café, da konnte man sitzen und da sind die Segelflugzeuge auf der gleichen Höhe an einem vorbeigeflogen. Also richtig toll. Ja, es gibt kein Geschäft mehr und es gab mal einen Edeka auf halber Höhe, der ist jetzt auch weg. Und da meinte ich so zu Janik, naja gut, mir tut das sehr leid, dieses Sterben, aber ich kann mir vorstellen, mit der ganzen Robotik, die sich jetzt entwickelt, dass man in 5 Jahren vielleicht sagt, ja, ich möchte das und das einkaufen und dann kommt halt so ein kleiner Roboter vorbei, so ein kleines Fahrzeug und das sind halt die Einkäufe. Also ich meine, wir sollten schon gucken, dass wir mit der Technik gehen und wenn soziale Sachen wegfallen, wie zum Beispiel die Ortskneipe oder der Tante-Emma-Laden oder was auch immer, dann müssen wir halt Alternativen schaffen. Also ich bin jedenfalls nicht der Meinung, dass wir sagen, ja, das läuft halt so, sondern ich denke schon, wir können was unternehmen. Man sieht eben auch an etlichen Vereinen, dass die es halt schaffen, gute Strukturen auf die Beine zu bekommen. Also ich nenne jetzt hier mal den Bayerischen Blindenbund, wo ich finde, dass das sehr gut gelingt.
Ja,
also
ja, das stimmt.
Na? Die Berliner kennen wir recht gut, die Hamburger, also da geht schon einiges. Aber es gibt natürlich krasse Unterschiede.
Ja, klar.
Ja, oder man legt ein paar regionale Gruppen zusammen, wie zum Beispiel im Norden gibt es ja auch noch, oder gab es mal die Wilhelmshavener Regionalgruppe. Da gibt es dann im Zweifel auch nicht mehr so viele Mitglieder. Das kann man ja auch machen, bevor sich das totläuft einfach, ne?
Ja, ja, genau. Also wir sind da auch am Rumüberlegen, wie wir uns fusionieren, ob wir uns fusionieren oder nächstes Jahr auch auflösen oder whatever. Da sind echt viele, da sind wir gerade am Rumrotieren, ne?
Aber es muss letzten Endes dann auch Spaß machen, damit da so eine bestimmte, dass da eine Dynamik halt besteht, dass man sich hingezogen fühlt, ne?
Klar.
Also ich merke, dass hier in Marburg ist DVBS-Stammtisch. Ich will da immer wieder hingehen. Ich bin auch manchmal dort, oft ist halt so, das ist dann 18.30 Uhr, bin Frühaufsteher, dann ist irgendwann Freitag und denke ich, ach, gehst du da noch hin? Und da war ich halt schon seit 16:30 im Büro und dann bin ich manchmal zu müde. Manchmal gehe ich aber hin und dann freue ich mich halt. Ne? Dann treffe ich die Leute in Person und das halte ich schon so weiter. Also das werde ich nicht einstellen.
Na klar.
Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Wirtschaftliches und effizientes Handeln. Menschen, die vermögend sind, haben in der Regel so ein Skillset, das sie auch in die Lage versetzt, also A, Geld beisammen zu halten, aber auch B, zu Geld zu kommen. Das möchte ich jetzt nicht allzu weit ausführen, aber ich sag mal so, umsonst sind die Leute nicht unbedingt vermögend geworden. Also ich rede jetzt nicht von den Leuten, die ein Vermögen geerbt haben. Es gibt viele Menschen, die das aufgebaut haben. Also gerade in der heutigen Zeit, wo man auch über Technik teilweise ja in kürzester Zeit auch sehr große Vermögen aufbauen kann. Also ich sage einfach, es gibt ein Skillset und diese Leute, die halt vermögend sind und Geld haben, die haben auch einen Riecher dafür, ob man mit Zeit, Geld und so weiter gut umgeht. Also wenn man zum Beispiel eine Veranstaltung macht und die ist nicht gut organisiert, dann riecht das jemand, der halt ein guter Organisator ist, der riecht einfach, da stimmt was nicht. Und wenn man eine Veranstaltung gut organisiert, die Leute werden eingeladen, sie wissen, wo sie hinkommen sollen, sie werden vielleicht am Eingang begrüßt und so weiter. Also einfach, wenn das einfach professionell gemacht ist, also ich denke jetzt in Berlin beim ABSV, wo ich ja jedes Jahr die Ausstellung mache, da komme ich hin und der Thomas Schmidt und die Marina begrüßen einen und da ist halt auch, der Thomas ist blind, die Marina ist sehend. Man kriegt sofort mit, ah okay, da arbeiten blinde Menschen und das ist Standard, die sind da fest eingestellt und so. Also das ist einfach eine Message, die rüberkommt, die sich halt sehr gut macht. Und wenn man dann noch mitbekommt, jetzt arbeiten da auch Leute in der Verwaltung oder in der Öffentlichkeitsarbeit oder was auch immer, das spricht einfach dafür, dass man technisch so ausgestattet ist, dass blinde Menschen dort auch eben arbeiten können. Ist auch wiederum ein Indiz, ja, gute Organisation. Ne? Dann Stimmung im Verein. Also wenn die Stimmung im Verein schlecht ist, da hat man auch relativ schlechte Karten, das erbschaftsbezogene Fundraising erfolgreich zu betreiben. Ich weiß nicht, mir geht es so, wenn ich komme mal irgendwo hin in ein Geschäft, in eine Arztpraxis, also irgendwo, ich komme rein und ich habe sofort irgendwie so ein Gefühl, wie da die Stimmung ist. Ne? Ist es angespannt? Sind die Leute locker? Machen sie Witze? Also diese Dinge, also die Stimmung im Verein muss gut sein. Jetzt würde ich sagen, das ist auch eine Aufgabe der Geschäftsführung. Aber ich meine, überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Spannungen. Das ist normal. Aber man muss halt lernen, mit diesen Sachen umzugehen. Und wenn ich jetzt an einen Faktor denke, der eine negative Stimmung erzeugen kann, dann ist das einfach, wenn die Technik nicht stimmt. Wenn ich Schwierigkeiten haben, auf Daten zuzugreifen. Ich will Leute anrufen, die Telefonnummer stimmt nicht, die E-Mail stimmt nicht. Ich muss erst jemanden anrufen, der mir die Daten mailt und. Also wenn das Werkzeug nicht gut ist, dann ist das ein, wie soll ich sagen, das führt dazu, dass die Stimmung halt schlecht ist.
Ja, oder ich muss die Daten grundsätzlich erstmal suchen, weil jeder die irgendwo anders gespeichert hat und man vielleicht nicht mal ein gemeinsames Verzeichnis hat. Das ist dann der Overkill der Datenunordnung.
Ja, also ich behaupte jetzt einfach, das Kernstück der Arbeit in der heutigen Zeit ist die Software. Also früher hatte man Karteikarten und weiß nicht was, gibt es eigentlich so nicht mehr. Also das Kernstück ist die Software. Und jede Organisation, ob das jetzt eine Firma ist oder Kirche oder Verein, also jede Organisation, die überlegt sich irgendwelche Abläufe, also Standardabläufe oder auch Standard Operation Procedures. Und diese Abläufe, die will man meistens so haben, dass die Software die unterstützt. Also man will nicht irgendein System kaufen und das System gibt dann vor, wie man als Verein agieren will, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Man hat irgendwelche Vorstellungen, wie man arbeiten möchte und sucht dann ein System und das System soll diese Sachen abbilden und dann entwickelt sich das Ganze ja weiter. Es gibt ständig neue Medien. Gerade in der heutigen Zeit entwickelt sich alles sehr schnell und dann will man auch ein System haben, das sich mitentwickelt. Also im Idealfall hat man eine Fachanwendung und man hat nicht das Gefühl, dass man in ein Korsett gezwängt ist, sondern man hat das Gefühl, die Fachanwendung unterstützt einen und man kann das machen, was man machen möchte.
Oder auch machen muss. Es bringt einem ja nichts, wenn man eine Anwendung nutzt, die einen schon allein deshalb frustriert, weil man nicht mal versteht, wie sie überhaupt anwendbar ist und was genau man eigentlich für gewisse Schritte ausführen muss, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Das bremst dann ja auch nur am Ende.
Also das ist sozusagen die Voraussetzung, dass es da ein gut funktionierendes System gibt. Und dabei sind wir bei dem Thema Fachanwendung. Also wir reden ja heute über DLV-1 auch. Erstmal, was ist eine Fachanwendung? Also zum Beispiel ein Schreibprogramm ist keine Fachanwendung. Das ist eine allgemeine Anwendung. Ein E-Mail-Programm ist auch keine Fachanwendung. Das ist ebenfalls eine allgemeine Anwendung. Eine Fachanwendung ist zum Beispiel die Software, die beim Ordnungsamt eingesetzt wird. Oder Polizei, da gibt es viele Fachanwendungen. Oder beim Amtsgericht, wenn zum Beispiel die Erbschaft geregelt werden soll. Da gibt es einfach feste Abläufe, die gesetzlich geregelt sind. Und diese Abläufe, es muss eben sichergestellt sein, dass das alles korrekt läuft. Und dafür gibt es eben in der heutigen Zeit Fachanwendungen. Und DLV-1 ist so eine Fachanwendung.
Mit DL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Und welcher Rückenwind? Das Einzige, was ich höre, ist immer nur Arbeit und Arbeit und Aua.
dlinfo.de.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, wie wir dazu gekommen sind, seinerzeit Fachanwendungen zu entwickeln. Vielleicht noch so viel. Wir haben, als wir uns entschieden hatten, Fachanwendungen zu bauen, haben wir nicht gesagt, wir bauen eine bestimmte Anwendung, sondern wir haben gesagt, wir entwickeln ein Programm, mit dem man Programme machen kann. Also eine sogenannte Entwicklungsumgebung. Und mit dieser Entwicklungsumgebung haben wir momentan drei Fachanwendungen. Das eine ist DL Kontaktmanager, das ist das vorhin genannte CRM-System. Adressen, Termine, Artikel, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Lagerverwaltung und. Das zweite ist DLETB, steht für elektronisches Telefonbuch, ist ein Vermittlungsplatz im Einsatz bei Krankenhäusern, Kliniken, Regierungspräsidien, Behörden und so weiter. Und das dritte ist eben DLV-1. Das ist eben diese Fachanwendung, die wir halt entwickelt hatten, als wir gefragt wurden, ob Kontaktmanager eben auch Mitgliederverwaltung kann. Im Grunde genommen, die darunterliegende Technik ist immer die gleiche. Nur wir haben halt verschiedene Produkte daraus gemacht. Das hat einfach Marketinggründe, weil wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo in der Vermittlung arbeitet, braucht man kein Fundraising als Firma wiederum, braucht man keine Mitgliederverwaltung und kein Fundraising. Und das ist der Grund, warum es drei Produkte von uns gibt. Der Kontaktmanager wurde übrigens im Jahr 2017 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales als inklusives System vorgestellt. Also diese Systeme sind absolut barrierefrei. Wenn jemand damit Probleme haben sollte, dann ist es nur eine Frage von ein, zwei Klicks, weil es gibt verschiedene Methoden, wie so eine Fachanwendung mit dem Screenreader kommuniziert. Und wenn da das falsche Verfahren eingestellt ist, dann klemmt es vielleicht. Also sollte irgendjemand mit irgendeiner Fachanwendung von uns Probleme haben, einfach anrufen. Es ist eine Kleinigkeit.
Dann kriegt ihr sofort sehr kompetent und nett geholfen von uns.
Genau. Also die Fachanwendungen sind einerseits absolut barrierefrei. Und der zweite Punkt ist, wir haben Funktionen eingebaut, die Bedienung für blinde und für sehbehinderte Menschen deutlich vereinfachen. Also wir nennen das Optimierung des User Interface, man kann auch sagen Optimierung der Bedienoberfläche. Was ist damit gemeint? Also wenn ich zum Beispiel einen Datensatz offen habe und ich habe da 20 Felder, dann drücke ich ja normalerweise als Blinder tap, tap, tap und gehe durch die Felder. In DLV1 kann man den Feldern eigene Shortcuts zuordnen, wenn man das möchte. Es gibt auch so Module, zum Beispiel gibt es Module für E-Mail, Telefon und Adressen, weil man im DLV1 kann man beliebig viele Telefonnummern zu einer Person zuordnen, Adressen oder E-Mail-Adressen. Also das sind sogenannte Module. Diese Module kann man direkt anspringen. Oder einer Person können verschiedene Properties, also Eigenschaften zugeordnet werden. Zum Beispiel Mitglied, förderndes Mitglied oder ehemaliges Mitglied oder was auch immer. Oder ob die Person einen Führhund hat oder was auch immer. Also zu diesen Daten kann man direkt hinspringen und man kann eigene Kürzel definieren, um dahin zu kommen. Dann kann man in Trefferlisten zum Beispiel festlegen, ich habe eine Trefferliste, ich suche meinetwegen, ich gebe einen Suchbegriff ein, bekomme eine Trefferliste. Jetzt gehe ich ja mit Cursor nach unten und der Screenreader, egal ob NVDA, JAWS oder Supernova oder Narrator, liest ja automatisch alles vor. Jetzt in unseren Systemen ist es zum Beispiel so, wenn auf der dritten Position die Telefonnummer meinetwegen steht und auf der vierten die E-Mail-Adresse, dann kann ich eine 3 drücken, bin bei der Telefonnummer, ich drücke eine 4, bin bei der E-Mail-Adresse. Das geht standardmäßig. Wenn ich jetzt in einer Spalte bin, kann ich mit Cursor nach unten gehen und in unseren Systemen kann man generell, also jeder für jeden User einstellen, was soll passieren. Wenn ich nach unten gehe, gehe ich in die nächste Zeile in der gleichen Spalte oder gehe ich nach unten, aber springe an den linken Rand. Und man kann in jede Trefferliste mit Cursor nach rechts durch die Spalten navigieren, was ja auch bei Trefferlisten so nicht der Fall ist. Normalerweise ist die Trefferliste halt, ich gehe Cursor nach unten, das Ganze wird vorgelesen, aber dadurch, dass ich halt mit Cursor navigieren kann, kann ich halt definieren, was ich angesagt bekomme. Das entspricht so ein bisschen dem, wie ein sehender Mensch sich mit seinen Augen am Bildschirm bewegt. Der springt auch zack nach rechts und holt eine bestimmte Information. Und das versuchen wir mit unseren Technologien nachzubilden. Dann kann man so Sachen machen, wie dass man eine Trefferliste per Tastendruck in eine textbasierte Trefferliste umwandelt. Ich kann also praktisch einfach etwas markieren. Ich kann auch mehrere Treffer markieren. Da gibt es viele, viele Optimierungen.
Was mir tatsächlich persönlich sehr gut gefällt, ist diese Eigenschaft, dass man auch den Feldern Sounds zuweisen kann, um dann zu erkennen, haben die überhaupt einen Inhalt oder nicht. Wenn ich gar keine Telefonnummer angegeben habe und ich bin auf der Trefferliste in der Telefonspalte und gehe mit der Pfeiltaste runter, dann habe ich auch einen Sound, der mir sagt, ach, hier, der hat überhaupt keine Telefonnummer, ohne dass ich JAWS erstmal zuhören muss, damit JAWS mir die gleiche Information nur ein Stück später gibt. Da muss ich dem Ganzen, kann ich meine Aufmerksamkeit auch ein bisschen bündeln. Dann habe ich ja vorher durch den Sound schon gehört, okay, das Feld ist leer.
Ja, und es ist ja auch so, dass, sag mal, wenn ein Feld kurz ist wie Name, das sind 2 Silben, aber nehmen wir mal an, ein Feld hat so heißt, weiß nicht, Organisationseinstellungen, also mehrere Silben, dann ist dieser Sound, das Feld ist leer, der wird halt sofort abgespielt und bevor der Screenreader den ganzen Feldnamen vorgelesen hat, weiß ich schon, Feld ist leer und kann entweder ausfüllen oder weitergehen. Das ist genau das, was du sagst, Rena. Oder was man auch machen kann, wenn ein Feldname zu lang ist, kann man den abkürzen. Also wenn ich mit einer Datenbank arbeite und da steht dann nur V und X und T und so, da weiß ich natürlich überhaupt nicht Bescheid. Aber wenn ich mit einer Anwendung schon längere Zeit gearbeitet habe, dann kenne ich ja die Masken. Und dann kann ich durchaus zu dem Punkt kommen, dass ich sage, nee, ich will nicht abwarten, bis die ganzen Feldnamen angesagt werden, sondern ich stelle für mich dann einfach ein Kürzel ein. Das beeinflusst die Daten überhaupt nicht. Das ist wirklich nur das User Interface. Deswegen auch der Begriff User Interface Optimierung. Also zu diesem Thema könnte ich jetzt noch unheimlich viel sagen. Es ist einfach, es geht einfach darum, dass man als blinder Mensch sehr, sehr schnell arbeiten kann. Man kann in alle Bereiche der Software über Tastenkombinationen kommen. Irena, fällt dir noch was Revolutionäres ein? Als Abschluss zu dem Thema UI-Optimierung, das mit dem Blinden. Das sage ich gerne. Zum Beispiel, ich mache eine Suche bei den Mitgliedern und ich möchte wissen, wer hat einen Blinden für Hund. Da müsst ihr normalerweise den Datensatz öffnen, dann tap, tap, tap bis zum Feld Führhund, ja, nein und so. Und dann höre ich, ja, hat einen Führhund oder hat keinen Führhund. In unseren Fachanwendungen haben wir eine sogenannte Signalisierungstechnologie eingebaut. Das heißt, man kann festlegen als einzelne Anwender oder aber auch für Gruppen kann man festlegen, wenn in den Daten etwas Bestimmtes gegeben ist, zum Beispiel jemand hat einen Führhund und ich gehe durch die Trefferliste mit Cursor nach unten, dann höre ich kurz wuff und weiß, okay, dieser Mensch hat einen Führhund. Also das ist ein Verfahren, wie man ziemlich schnell so gewisse Eigenschaften eben abrufen kann. Das sind Technologien, die machen nur Sinn für Menschen, die blind sind. Nicht nur, es kann theoretisch auch für einen sehenden Sinn machen. Ja, dann gibt es noch Optimierungen für Menschen, die motorische Probleme haben. Und interessanterweise sind diese Optimierungen eben auch für blinde Menschen hilfreich.
Ja, oder auch die First-Letter-Navigation. Vielleicht hattest du das gerade schon, wenn du, und ich habe es nicht mitbekommen, wenn du einen Treffer öffnest und dann auch einfach nicht nur mit Tab und den Pfeiltasten, sondern auch mit den Buchstaben dahin springen kannst in das Feld, das du möchtest, oder dir eigene Shortcuts für gewisse Felder einfach, genau, du hattest sie vorhin, meine ich, auch erwähnt, die Direktsprünge, die sind auch sehr praktisch, die man sich dann einstellen kann. Rausgeworfen.
Also es gibt wirklich sehr viele Funktionen und klar, viele, viele Ideen kamen aus dem Team, weil wir haben ja auch blinde Menschen, die hier arbeiten oder Sehbehinderte, aber relativ viele Sachen kommen auch so aus der Community.
Vielleicht auch passend zu der Community. Wir haben gerade eine Meldung von Matthias Klaus.
Ja.
Genau. Ich habe nichts zur Community, aber ich wäre vielleicht die Community. Also zwei Fragen habe ich. Die erste Frage, wie geriert sich das am Bildschirm Versehende? Wir haben ein gemischt blind- und sehbehindertes Büroteam. Wie ist das für die? Können die damit genauso arbeiten wie mit, was weiß ich, Access oder so? Oder ist das irgendwie dann sehr blindenorientiert und man sieht immer nur eine Sache?
Es ist eine, ich sag mal, eine stinknormale Anwendung. Und die Frage ist wirklich gut, weil als wir anfingen zu entwickeln, kriegten wir dann irgendwann so Sachen wie, ja, das ist ja alles ganz praktisch, aber es sieht so ein bisschen hässlich aus. Und haben gesagt, ja, okay, hässlich, was meint ihr damit? Also das waren jetzt Sehende, die das sagten. Ja, ich hätte es hat keine Werkzeugleiste. Da haben wir gesagt, ja gut, wenn ein Sehender eine Werkzeugleiste haben möchte, dann bauen wir eine Werkzeugleiste ein. Und in die Werkzeugleiste kann man halt entscheiden, welche Funktion lege ich halt in die Werkzeugleiste. Sie ist also nicht nur eine Werkzeugleiste, sondern sie ist auch dynamisch. Also man kann für einen Verein oder für eine Einrichtung kann man festlegen, okay, die und die Funktionen kommen da rein. Und man kann das Ganze auch für User machen. Also die Anwendung sieht so seit vielen, vielen Jahren richtig gut aus. Dann sind verschiedene Skins, verschiedene Darstellungsformen reingekommen über die Jahre. In letzter Zeit ist ein sogenannter Dunkelmodus reingekommen. Also das ist, wenn man geblendet wird.
Man kann auch Mausbedienung machen einfach, ne?
Absolut.
Ja.
Ja, nee, ja. Das ist wichtig.
Also, wir sind ja als Team ja auch beide Gruppen vertreten, wenn man das so nennen möchte. Also wir haben ja auch sehende und blinde Kollegen und dann arbeiten wir da auch zusammen. Dann gucken die sehenden Kollegen, wie sieht das aus? Und wir gucken dann, ist das auch gut zu bedienen? Oder wir gehen hin und sagen, nee, das hier, das kannst du nochmal anders machen. Jetzt liest Jaws das alles ganz komisch vor. Also wir wollen ja auch, dass es für alle Spaß macht, damit zu arbeiten. Und deswegen ist das auch schon wichtig und ja auch wirklich eine gute Frage, ist das denn dann auch optisch ansprechend?
Ja.
Ja. Und darf ich direkt meine zweite Frage stellen? Ja, heute noch, verdammt.
Nee, mach.
Zweite Frage ist, was kostet mich das Ganze?
Also die Frage müsste ich zurückstellen, weil das ist relativ kompliziert zu beantworten, weil das hängt davon ab, was für Module man nimmt und wie viele Anwenderinnen und Anwender im Verein arbeiten.
Also DL-Verein, 5 Leute.
Hängt von den Modulen. Also wir haben Terminverwaltung, wir haben Kommunikation mit der Bank, wir haben blindengerechtes Kassensystem nach der Vorgabe der Bundesfinanzverwaltung und. Das ist so ein bisschen wie die Frage, was kostet ein Haus? Also geh zum Architekten und frag, was kostet ein Haus? Dann sagt er, it depends, es kommt drauf an.
Ja, schön, aber wenn ich so als Verein überlege, wir sind ja so ein Verein, ne? Und dann, wie viel Geld haben wir? Oder wo kriegen wir unser Geld her? Ne? Es gibt ja auch Krankenkassenförderung und all dieses.
Ja.
Da müssten wir halt so eine grobe Idee mal haben, ob sich der Aufwand lohnt. Also reden wir hier von 300 Euro oder von 20.000?
Ich würde mal sagen...
Wo ist denn los?
Ich würde mal sagen, irgendwo dazwischen. Aber stell dir vor, wenn man irgendwo ein System einrichtet und müssen erstmal Daten übernommen werden und die Daten sind in einem Format, dass die Daten redundant sind. Du musst da erstmal arbeiten. Da gehen schon mal viele Ingenieurstage allein in die Aufbereitung der Daten. Deswegen, ich kann die Frage so allgemein nicht beantworten. Aber was ich sagen kann, also ich sag mal so, dass wir haben ja mit unseren Anwendungen einen Weg eingeschlagen, dass wir gesagt haben, wir programmieren speziell für Blinde, für Sehbehinderte und für Menschen mit motorischen Einschränkungen. Sehende können das sowieso benutzen. Das heißt, die Anwendung hat eine ganze Menge Spezialfunktionen, die diese Personengruppe in die Lage versetzt, wettbewerbsfähig und schnell zu arbeiten. Dann hat sich das System immer mehr verbreitet und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, es melden sich bei uns auch kleine Vereine und wir wollen, auch gerade weil du das Thema Krankenkassen genannt hast, wollen eine günstige Version anbieten, die über die Krankenkassen finanziert wird. Also wir reden dann wahrscheinlich nicht von einem Landesblindenverband, weil wir sind ja momentan unterwegs bei den Berlinern, Hamburg.
Also wir haben 300 Mitglieder.
Ja, das wäre so eine Variante, das würde über die Krankenkasse gehen. Da sind wir jetzt dabei, dass...
Also Krankenkassen zahlen für Software ja nicht mehr als ein paar hundert Euro pro Jahr. Insofern, also in der krankenkassenübergreifenden Förderung. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Da müsste ich aber als Privatperson einen Antrag stellen. Ne?
Ja, also ich kenne mich ja nicht aus. Ich weiß nur, es hat bei uns jemand eine Anfrage gestellt. Der benutzt auch einige DL-Produkte von uns, der kennt einige Sachen und der will das über die Krankenkasse laufen lassen. Also wir sind da jedenfalls in dem Bereich unterwegs. Aber was ich sagen kann, bei den Vereinen ist ja oft so die Situation, dass die Leute sagen, ja, wir haben kein Geld. Jetzt kann man fragen, ja, warum haben wir kein Geld? Also wenn zum Beispiel mit schlechten Werkzeugen gearbeitet wird, dann vergeudet man dort Ressourcen und das führt natürlich dann dazu, dass man halt weniger Geld hat, als wenn man gut organisiert. Also ein gut organisierter Verein, und da zähle ich jetzt zum Beispiel mal den ABSV Berlin dazu, die automatisieren seit relativ vielen Jahren benutzen die DL-Verein. Es wird auch immer mehr automatisiert und optimiert.
Also wir benutzen das. Kann ich jetzt mal anrufen? Wollte ich nur wissen. Ist ja okay, wenn der das benutzt, dann kann ich mir von dem ja mal Details erklären lassen. Finde ich ja gut, wenn ihr direkt eine Referenz habt. Ne, dass man mal weiß, ob sich das lohnt.
Ja.
Der weiß dann vielleicht auch noch, wie sie das bezahlt gekriegt haben.
Ja, genau. Also wir haben übrigens etliche Referenzen zu DL-Vereinen, von BVN zum Beispiel. Die kann ich dir auch schicken.
Gerne.
Nikita, haben wir die auf der Homepage? Ich glaube...
Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, aber ich kann mal parallel nachschauen.
Also, wir haben tatsächlich auf der Homepage... Aber,
wenn es auf der Homepage steht, finde ich schon.
Ja, ich kann sie dir aber auch mailen. Also, wir haben Referenzen.
Ich bin ja interessiert an allem. Ne? Ich weiß ja, wie mühsam das manchmal ist mit den Standardprodukten.
Jupp. Also, zu dem Thema Kosten. Wir positionieren unsere Produkte so, dass wir halt sagen, wenn du mit unseren Produkten arbeitest, hast du einen Wettbewerbsvorteil und sparst tendenziell Geld. Die Software muss sich finanzieren. Das ist genau wie bei irgendeiner Firma, die in eine Maschine investiert. Da ist immer die Überlegung, die Maschine ist auch teuer. Wie viel spare ich in welcher Zeit? Wann amortisiert sich die Maschine?
Ja, ich kann ja keine Leute entlassen deswegen. Also wir haben zwei Büroangestellte. Ich will jetzt sagen, okay, wir brauchen mit dieser Software nur noch einen und sparen dann so viel Geld, dass wir euch die Software zahlen können. Diese Rechnung stimmt ja vielleicht bei Firmen, aber bei Ehrenamtern kommt es ja nicht wirklich hin.
Ja, so würde ich würde tatsächlich auch so nicht denken wollen, weil es geht eher darum, wie kräftig, also wie viel kriegt so ein Verein auf die Reihe, wie viel organisiert er? Also mit einer schlechten Datenverarbeitung verlierst du halt überall Ressourcen. Das ist genauso, wie wenn du eine Badewanne hast und die hat halt mehrere Löcher. Da musst du halt immer Wasser nachlassen. Das geht weg. Ne? Also das ist sozusagen die Denke. Und das ist auch das, wie wir unsere Produkte jetzt auf dem Arbeitsmarkt, wie wir das finanzieren. Die Kostenträger übernehmen das. Übrigens, also jetzt nochmal zur Kostenübernahme. Wir haben teilweise Projekte gemacht, da hat der Kostenträger gesagt, das ist ein Projekt, da werden 6 blinde Menschen beschäftigt und 9 Sehende. Wir finanzieren die Vereinsverwaltung für alle, weil inklusiv gearbeitet werden muss. Also den Fall hatten wir und das war ein relativ hoher Betrag, das ging also deutlich über 100.000 Euro, aber großer Verband, also jetzt nicht ein kleiner Verein mit 80 oder 200 Mitgliedern, großer Verein. Wir hatten andere Fälle, da haben die Kostenträger Geld also Kosten übernommen. Momentan, was die Arbeitsagentur anbelangt, die argumentieren so, der Verein muss die Grundsoftware selbst anschaffen, aber wenn jemand zum Beispiel eine blindengerechte Terminverwaltung haben möchte, die wir ja anbieten als Modul, dann wird die Arbeitsagentur das finanzieren oder meinetwegen blindengerechtes Kassensystem würden sie finanzieren oder meinetwegen Workflow-Modul oder so. Aber die Grundfunktionalität, ja, ja. Ja, also du weißt, wie ich meine. Ne?
Nee, ich verstehe das schon. Insofern weiß ich nicht, ob wir die richtigen Kunden sind, weil wir haben im Prinzip, wir arbeiten mit Ehrenamtlern. Ne? Also insofern können wir auch kein Geld von der Agentur für Arbeit kriegen, weil wir ja keine Jobs generieren in dem Sinn für unsere 300 ja. Mitglieder.
Ja, ja.
Gut, aber ich finde es interessant, wenn du sagst, der ABSV benutzt das, dann würde ich mir den Spaß mal machen. Den kenne ich, den Chef da. Und frag den, hier sag mal, wie kommt ihr damit klar? Ist das was sich auch lohnt, wenn man, die haben ja 2200 Mitglieder oder sowas, ne? Ja. Geschlossen jetzt die Zahl. Ja. Lohnt sich das auch für eine kleinere Menge? Könnt ihr damit Sachen machen, die ihr sonst nicht könntet? Dann interessiert mich das ja schon.
Hm? Ja, ja.
Genau, einen Link zu den Referenzen habe ich auch jetzt nochmal in den Chat geschickt. Ansonsten, genau, kann man einfach auf unserer Webseite nochmal nachschauen.
Matthias, ich gebe noch ein Beispiel. Einer von diesen Vereinen, das war so, die arbeiteten, also bevor sie die Vereine eingeführt hatten, arbeiteten in der Verwaltung, also nur Sehende. Und da haben wir rausgekriegt, dass die halt Angst hatten um ihre Position. Also die Sehenden in der Verwaltung, da waren auch noch Kontoauszüge und so weiter. Weil wir haben dann die Kontoauszüge, das war ja dann alles digitalisiert mit der DLV1. Das Ende von der Geschichte ist, also in der Verwaltung arbeiten weiterhin natürlich auch Sehende, aber jetzt können auch blinde Menschen bis auf die Kontoauszugebene runter alles machen. Also das DL-Verein arbeitet so, dass, sagen wir mal, die Mitgliedsbeiträge werden automatisch eingezogen. Das geht Kommunikation mit der Bank über die SEPA-Schnittstelle. Die Gelder, die reinkommen, werden automatisiert den Leuten zugeordnet, also den offenen Rechnungen. Und wenn irgendwo was knirscht, irgendwas stimmt nicht, eine Nummer stimmt nicht oder so, dann kann man als blinder Mensch bis auf die Kontoauszugsebene runtergehen und kann das Problem halt lösen.
Ja. Liegt da eine Banksoftware hinter oder ist das irgendwie FinTS oder irgend sowas und man gibt einfach Daten an die?
Es gibt eine Industrieschnittstelle und es gibt da zwei, SEPA und KAMT, und die bedienen wir und darüber kann man mit der Bank.
Also ich brauche nicht noch, was weiß ich, Banking, VS oder wie das heißt, oder sonst irgendwas dazu, wo man dann wieder noch Daten abgleichen muss, sondern das macht eure Software mit.
Genau, genau.
Okay.
Aber diese Anregung mit, wir sind ein Verein und wir haben nur Ehrenamtliche und so weiter. Also es ist für uns wirklich ein ziemliches Thema, weil wir ja seit vielen Jahren, ich sag mal, im hochpreisigen Bereich unterwegs sind. Momentan bereiten wir gerade übrigens vor, dass wir das EasyTask und Xtab, was ja ganz viele Menschen in dem Beruf benutzt, dass wir das privat anbieten, und zwar international, Englisch, Deutsch und Spanisch. Da sind wir im Moment gerade dabei. Und wir sind leider, also das geht jetzt schon, ach Nikita, ich weiß nicht. Es wird bald ein Jahr, dass wir das vorbereiten. Weil wir müssten alles automatisieren. Das ist undenkbar, dass wenn man eine Software für $100 verkauft, dass dann Leute anrufen und man telefonisch berät. Das ist undenkbar. Also es wird alles automatisiert. Wir bauen KI-Funktionen rein, dass man dann über KI fragen kann, wie mache ich dies? Muss alles gebaut werden. Und deswegen hat es so lange gedauert. Aber die Idee ist halt, dass wir die Produkte, weil wir, also du weißt ja vielleicht, ich bin selbst mittlerweile fast blind. Man kann so toll damit arbeiten. Und warum sollen wir es nicht schaffen, diese Produkte auch privaten Leuten zugänglich zu machen? Also das ist für uns echt eine Challenge. Idee.
Ich verstehe auch, warum bei euch die Sachen teuer sind. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, ich hätte im Moment niemanden, der mir das bezahlt, weil wir eben Ehrenamtler sind und nicht die Chance haben, da irgendwo Geld zu kriegen. Und wenn ich das jetzt für einen Beruf brauchen würde, wäre das ja anders.
Ja, also trotzdem
Anträge stellen.
Trotzdem, ich finde, gute Anregungen kommen oft von außen und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Vielleicht ist es möglich, ein System zu machen, vielleicht, dass man sogar jemanden runterladen kann, wo man dann über KI, weil was bei uns immer teuer ist, ist, wenn halt irgendeiner was einrichten muss, Tabellenstrukturen eventuell ändern, Daten importieren oder so. Das ist halt das, was teuer ist.
Ja, klar.
Weil die Software haben wir
einfach. Personenstunden, ne?
So. Personenstunden. Also wir hatten überhaupt kein Problem zu sagen, da hatte zum Beispiel jemand aus Leipzig eine Dame angefragt, wir haben hier einen kleinen Verein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die machen, aber wirklich ein kleiner Verein. Und es tat mir so leid, jetzt sagen zu müssen, tut mir leid, im Moment schaffen wir das nicht, weil wenn ich dir jetzt die Software schenken würde, dann müssten wir trotzdem noch Ingenieurstunden investieren, bis sie die ganzen Daten da drin hat und so, ne? Aber lass uns einfach mal spinnen und sagen, vielleicht kriegt man das hin, so ein Standardpaket, was man installiert und bei dem erbschaftsbezogenen Fundraising, man muss halt wissen, bei jeder Art von Fundraising, man ist immer im Wettbewerb mit vielen anderen Organisationen und je besser die Vereinsarbeit ist, also wenn das Ganze irgendwie, es wirkt einfach gut durchdacht, gut gemacht, emotionale Resonanz ist gut. Also wenn diese Sachen stimmen, hat man eigentlich ganz gute Chancen, Leute wirklich auch zu begeistern, dass sie dann eben auch einen Teil ihres Vermögens oder auch ihr ganzes Vermögen vererben. Und oft ist ja auch so, dass, vermögende Leute haben vielleicht zwei Kinder oder so und den Kindern geht selbst schon gut und dann erben halt die Kinder einen Teil und ein anderer Teil wird halt irgendwie für guten Zweck reserviert. Also das sind alles Szenarien, also die dann eine Rolle spielen. Bei dem Fundraising, ich hatte ja gesagt, es kommt darauf an, Vertrauen und eine gute Beziehung aufzubauen und diese Beziehungen, die kriegt man eigentlich durch Veranstaltungen. Und wenn man Veranstaltungen macht, muss man ein System haben, das in der Lage ist, Zielgruppen zu bedienen. Es macht halt einen Unterschied, ob ich Leute zum Thema digitale Barrierefreiheit einlade oder zum Thema Gestaltung der Bürgersteige in einem bestimmten Stadtviertel. Also das ist ein Thema. Man muss Kontaktmanagement betreiben können, Veranstaltungsmanagement, dass man Leute einlädt und einfach sehen kann, die Person war schon da. Eventuell auch, welche Person hängt mit welchen anderen Personen zusammen, derartige Dinge. Also wenn man so eine Art von Veranstaltungsmanagement macht, hat man eigentlich gute Karten, so eine sehr nette Community aufzubauen und Leute einzubinden, die halt dann gerne auch einen Beitrag leisten möchten.
Könnt ihr euch gerne einfach entstummen und einfach kurz was dazu sagen. Ja. So, Peter hat sich stummt, aber
ja,
hört dich noch nicht.
Ja, okay, jetzt geht's. Also, ich muss schon sagen, was du jetzt alles erzählt hast. Mir persönlich ist das klipp und klar.
Das Problem ist, wie kommuniziere ich sowas zum Beispiel dem Blindenverein? Bei uns ist das eine ganz, ganz schwierige Situation. Die Kommunikation funktioniert irgendwie meiner Meinung nach eigentlich überhaupt gar nicht. Wir sind ganz viel aktiv. Ich selber bin hier in Düsseldorf im Behindertenrat, im Vorstand drin. Ich bin in verschiedenen runden Tischen drin, ist schon seit fast 20 Jahren. Mache und tue, unser Verein tut sich sehr schwer mit einer neuen Homepage, Social Media. Ich meine, ich kann jetzt nicht alleine alles machen, das geht einfach nicht. Aber das Thema Kommunikation, finde ich, das ist mittlerweile so schwierig geworden. Bei uns ist zum Beispiel so, wenn du eine Anfrage stellst an den Vorstand, ich habe das schon gehabt, die kannst du einmal stellen, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Habe einen Antrag auch gestellt gehabt und erst als ich gesagt habe, okay Leute, ihr reagiert nicht, ich ziehe meinen Antrag zurück, da kam dann eine Reaktion. Ne, und dieser ganze Bereich Kommunikation, finde ich, das ist extrem schwierig. Ich hätte gerne dieses DL-Verein für uns, für den Verein, damit da mal ein bisschen was kommt. Aber ich weiß nicht, wie ich es den Leuten klar machen soll, weil ich bin mehr oder weniger der Einzige, der technisches Verständnis hat, weil ich eben auch aus der Programmierung rauskomme und so. Ja, das ist halt die Schwierigkeit, die ich jetzt momentan hier so habe. Ne? Also, ja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig.
Kann ich komplett nachvollziehen. Mhm. Also, ich gehe jetzt mal darauf ein, aus unserer Sicht als Firma. Mhm. Wir haben vor, weiß ich, 2004 oder wann das war, haben wir angefangen, Fachanwendungen zu entwickeln. Wir waren, also die Hilfsmittelfirmen, die haben alle gescriptet. Und wir haben gesagt, ja, Skripten gut und schön, aber du bist eben als Blinder immer abhängig. Dann wird die Anwendung angepasst, dann kommt ein Update und dann stehen die Blinden da und können nicht arbeiten. Dann heißt es, ja, wir haben hier eine Frau, die ist super fit, aber wir können uns auf sie nicht verlassen, weil ihr die Technik aussteigt. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann lass uns doch Fachanwendungen entwickeln, die A, barrierefrei sind und B, diese Optimierung des User Interface, also der Bedienoberfläche, enthalten. Und haben dann gemischte Erfahrungen gemacht. Also wir haben einerseits Systeme verkauft, also zum Beispiel unser Vermittlungsplatz, das DLETB, was übrigens exakt die gleiche Technik ist wie Kontaktmanager und DL-Verein. Es sind nur verschiedene Produkte wegen dem Verkaufen. Weil zum Beispiel, wenn ich mit der Firma rede, die braucht kein Fundraising und ein Verein braucht kein patentiertes Lagersystem oder so. Also da haben wir gesagt, ja gut, wir machen drei Produkte, aber die Technik ist immer die gleiche. Dann haben wir festgestellt, in manchen Bereichen verkaufen wir richtig gut. Zum Beispiel der Vermittlungsplatz, der ist das DLETB, elektronisches Telefonbuch, ist im Einsatz bei Universitätsklinikum Tübingen, RP Tübingen, RP Stuttgart, Universitäten, DLR und. Bei überall, wo blinde Menschen einfach eine gute Arbeit leisten sollen und müssen und es ist ein ökonomischer Background, dann sagt man, okay, das macht Sinn, das macht die Leute schneller. Gut, wir haben auf der anderen Seite festgestellt, dass wir auch mit Berufsförderungswerken gesprochen haben und da war exakt der Eindruck, den du jetzt geschildert hast, nämlich da kommt nichts. Da kommt einfach sowas von gar nichts und ich war früher, ich nenne es jetzt mal vielleicht naiv oder blauäugig. Also ich habe so getickt. Ich dachte, wenn jemand was entwickelt und das ist super für Blinde, dann will das jeder haben. Und da musste ich lernen, das ist nicht so.
Ja.
Wir hatten ja zum Beispiel dieses patentierte System Tagit, wo du selbst alles verwalten kannst und so. Und wir haben das verkauft und wir verkaufen das auch. Das sind aber große Systeme, aber jetzt so kleine Büros und so, da ging ganz selten was. Und da bin ich hier zu einem, also ich habe hier ganz früher mal Verkehrspolitik gemacht und kannte da einen Psychologen, den treffe ich ab und zu auf dem Markt. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie erklärst du das? Und dann meinte er, ja, ist ganz einfach. Wir sind alle so, wenn wir ein Problem haben, als Kind schon, ja, ich bin gefallen, Mami, Mami, Papa, ich bin gefallen und so. Und dann, ja, da kommt jemand und macht. Ja, beschützt dich, behütet dich und fixt das Problem. Das ist so, das haben wir gerne. Und jetzt rauszugehen, aktiv zu werden und zu sagen, ich begebe mich jetzt in eine Situation der Unsicherheit, um ein Problem für mich zu lösen. Das ist schon, das erfordert schon ziemlich viel Initiative und Neugierde und was nicht was alles. Und das, und Peter, ich will dir da wirklich recht geben, das ist bei manchen Vereinen einfach nicht der Fall. Ja. Also es geht jetzt auch nicht darum, mit dem Finger auf irgendwelche Vereine zu zeigen, das ist mir völlig egal. Aber es gibt Vereine, die einfach, das ist ein Schlafsaal und da wird geschnarcht oder du denkst, da ist überhaupt niemand drin. Ja. Mein Tipp, also unsere Konsequenz ist, wenn wir einfach gemerkt haben, zum Beispiel das BFW Würzburg ist auf unsere Produkte aufmerksam geworden, zum Beispiel das BFW Würzburg benutzt Exchange-Kalender standardmäßig für die Ausbildung, für die Terminverwaltung unter Outlook. Haben wir gesagt, ja gut, mit denen haben wir, die springen auf die Sachen an, die wollen Innovation fördern, da investieren wir. Und da, wo wir merken, das tut sich nichts, da haben wir früher immer mal wieder probiert und gemacht und so, da haben wir irgendwann gesagt, nö, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Einfach, es ist einfach, weil wir die Ressourcen, die wir haben, besser einsetzen können. Ja. Und als wir diesen Schwenk gemacht haben, das hat uns wirtschaftlich richtig gut getan. Nämlich nicht versuchen, mit Gewalt überall irgendwas zu erreichen, wo nichts geht, sondern also wenn das in, also mein Tipp wäre, wenn du engagiert bist und du merkst, in dem Bereich geht nichts, dann gibt es zwei andere Bereiche, in denen etwas geht. Und dann musst du einfach diese Bereiche fördern und vielleicht sogar selbst aufmachen oder was auch immer.
Ja, das sehe ich im Prinzip eigentlich genauso.
Weil sonst bist du immer frustriert. Und warum?
Ja, genau.
Das bringt dir ja nichts. Nee. Aber wenn du in deiner Nachbarschaft zum Beispiel Leute hast und du kannst denen helfen und zum Beispiel die ISCB bringe ich immer wieder als Beispiel, wo Leute sich gegenseitig helfen, also bundesweit. Ne? Ja, ist doch geil. Ist doch super, wenn sowas geht.
Nein, ich mache das so auch. Ich helfe auch vielen Leutchen, gerade im Bereich Technik. Ich habe zum Beispiel einen Klienten von mir, der wird in ein paar Tagen 84. Der hat mit 73 angefangen. Hör mal, kann ich mit dem iPhone umgehen? Sag, weiß ich nicht. Sag ich, komm vorbei, drück dir meins in die Hand, probieren wir das aus.
Hammer.
Der hat das gemacht und sagt, ey, super. Ne? Und bei dem ist es so, die sind ganz viel mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Und der hat sich dann da so reingefuchst, auch mit iPad und allem drum und dran. Sagte, ah, die Marion fährt das Auto, ich mache den Navigator. Ne? Und er sagte, ich will meinen Laptop loswerden. Der macht nur noch Mobiltechnik mit iPad und iPhone und so. Und immer wenn irgendwas ist, ruft er an, könntest du mal eben gucken, kannst du dir nochmal eben helfen oder so. Ne? Und
ja,
das sind Sachen, die mache ich total gerne. Und ich habe jetzt auch noch eine Klientin, die ist mittlerweile 88 oder 89, die will jetzt auch iPhone einsteigen. Ne? Und ihr Mann ist 92, der ist vollsehend, der ist technisch sowas von interessiert, hat aber keine Ahnung. Ich sage, oh, kannst du vorbeikommen, kannst du uns mal helfen? Und hier und da und hast du nicht gesehen. Klar mache ich das, weil ich mache es gerne und das bringt einen weiter und man hilft den Leuten. Ne? Und das mache ich ganz viel, auch mit Beratungen und sowas alles. Oder ob sich jemand jetzt einen Mac kaufen sollte oder einen Windows-Rechner oder was weiß ich, auf die glorreiche Idee kommt, mit Linux da rumzuhampeln oder sowas. Ja, und deswegen mache ich die Vereinsarbeit. Ich mache meine Behindertenratsarbeit unabhängig vom Verein. Vereinsarbeit mache ich weniger. Aber so diese ganzen technischen Krempel da so für Leute, gerade für ältere Leute, die da so ein bisschen Berührungsängste haben und so. Das mache ich ganz viel und das mache ich total gerne und stütze mich halt eben weiter in die Richtung da und mache da halt eben weiter. Ne? Und
ja, und das bringt dir dann auch Spaß. Da bekommst du dann noch, da erntest du dann noch Dankbarkeit und sonst erntest du halt Stille beziehungsweise Frust. Ne?
Genau so ist es.
Also ich finde, wenn man einfach merkt, da kommt nichts.
Ja,
das ist auch eine Frage des Selbstschutzes. Warum soll ich mich da ständig selbst frustrieren? Wenn nichts kommt, dann kommt halt nichts. Ja gut, aber dann ist mein Interesse auch halt geringer. Ne?
Ja, klar, logisch. Ne?
Absolut.
Ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt, Peter, weil letzten Endes wir überlegen alle, wo investieren wir unsere Zeit, weil es ist ja mit das Wertvollste, was wir haben. Und ja, also die Episode, die veröffentlichen wir in unserem Podcast, DL Teilhabeforum. In den Shownotes werde ich auch auf den Podcast von Sascha Lang Igel hinweisen. Ja, jeder kann bei uns info@dlinfo.de irgendwann das Skript anfragen, dann schicken wir das.
Ja, oder ihr ruft an, unsere Telefonnummer, dann können wir euch das Skript auch schicken. Das wäre 06421 94 2500. So ist es.
Warte mal, 06421 95 2400.
So rum. Oh, du hast recht.
So rum.
Ruf mich so selten an. Das
ja, das geht ja, ja gerne anrufen. Und was wir halt oft machen, wenn jemand fragt, dass wir unsere Produkte, dass wir Testversionen vergeben. Wir haben ja etliche Firmen, die als Weiterverkäufer agieren. Also jetzt nicht bei DL Verein, das machen wir momentan tatsächlich nur alleine. Aber EasyTask und Xtab, also da fällt mir ein, Alu, Helptech, Rheinecker, Pappmeier verkaufen, IPD, dann in der Schweiz, AccessTech, dann Sibu in der Schweiz. Wir verkaufen interessanterweise sehr viel in der Schweiz. Da ist halt oft so, das meldet sich jemand, jetzt hier der neue Geschäftsführer bei AccessTech, und dann sagen wir, ja, wir geben Ihnen gerne eine Testversion mit einem Kickstart. Also was wir nicht so gerne machen, hier nehmen die Software und werd glücklich, sondern mehr so, jemand bekommt die Software mit einem Kickstart. Es dauert eine halbe Stunde oder zweimal eine halbe Stunde oder ja, die Rena weist gerade einen blinden, wer ist das, wie sagt man, Hochschullehrer oder, also eine, der hat die Consulting-Firma im Norden, der testet jetzt unsere Software, die Rena telefoniert ab und zu, ja, über jede Woche mal eine halbe Stunde oder so mit dem. Also das ist so, dass man das eben auch kennenlernen kann, weil man kann viel erzählen, aber wenn man das Software selbst unter den Fingern hat, dann kriegt man halt einen Eindruck, wie das Ganze funktioniert. Und damit hätten wir 1901.
Neo.
Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Und der nächste, also die Wiederholung kommt an einem Vormittag am 13. und dann kündigen wir den Teil 2 an, in dem es dann wirklich um die Technik geht. Jo.
Ja, super, war wunderbar. Dann schön, dass wir hier den Abend zusammen verbracht haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Füttert eure Schafe oder euch selbst. Und dann würde ich sagen,
bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Vielleicht auch nicht.
Oh yeah.
www.dlinfo.de